Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Aschenputtel, Dornröschen, Schneewittchen. Im Fernsehen läuft eine Märchenverfilmung nach der anderen. Und auch im Domradio gibt es im Moment noch mehr Märchen als sonst.
In den alten Zeiten lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön. Aber die jüngste war so schön, dass die Sonne selber sich verwunderte.
Die Märchen der Brüder Grimm. Vor 200 Jahren erschien zum ersten Mal die Sammlung der Kinder- und Hausmärchen. Seitdem werden sie immer wieder gelesen und gehört.
Da schleppten die sieben Geißerchen in aller Eile die Steine herbei und steckten sie ihm in den Bauch, so viel sie hineinbringen konnten.
Die Märchen der Brüder Grimm. Zum Jubiläum hören Sie hier im Domradio die schönsten. Den ganzen Dezember über morgens um 5 und abends um 11 Uhr.
Und jetzt auch noch in der Beratung. Josef Zimmermann, Leiter der katholischen Beratungsstelle in Köln, ist nämlich ein Fan von Märchen. Heute in dieser Sendung Beratung erläutert er uns hoffentlich die Attraktivität von Märchen und wirbt dafür, Kindern diese Faszination, die von Märchen ausgeht, nicht vorzuenthalten, weil Märchen den Kinderseelen gut tun. Zu Gast im Studio also Josef Zimmermann, Leiter der katholischen Familienberatung. Unser Thema, weil Märchen Kinder gut tun. Am Mikrofon Angela Krumpen. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Domradio in der Sendung Beratung. Heute unser Thema, Josef Zimmermann. Kinder, weil Märchen Kindern gut tun, so muss man sagen. Wer das will, der will doch bitte zuallererst mal ein Märchen. Was ist Ihr aktuelles Lieblingsmärchen?
Ein aktuelles Lieblingsmärchen? Als Kind mochte ich das überhaupt nicht. Aber aktuell ist es eine Kombination von Daumestick.
Daumestick, sowas wie der Däumling.
Däumling, wir kennen es eigentlich unter Däumling, aber den Däumling gibt es gar nicht. Es gibt Daumestick und es gibt Däumerlings Wanderschaft.
Okay.
Aber interessanterweise bin ich auch immer von Däumling ausgegangen, aber es hat, daher heißt Daumestick das Märchen.
Daumestick mögen Sie gerade besonders. Man muss vielleicht sagen, Sie sind ein Fan von Märchen.
Ja, wieder geworden. Als Kind, klar, hatte ich die klassischen Märchen, die fünf bis sieben Stück, die so immer auch verfilmt werden, die man so kennt. Und inzwischen mehr und mehr auch andere Märchen lesend stelle ich fest, was da alles drinsteckt an, ja, auch in psychologischen Weisheiten oder realen Wirklichkeiten, worauf man Bezug nehmen kann als bezogener Mensch, als Mensch mit Freundschaften, als Mensch mit Kindern. Da stecken die Grundlagen alle drin.
Okay. Daumestick. Was ist das?
In Daumestick geht es darum, wie immer anfangend, es war einmal. Es war einmal ein Bauersmann, eine Bauersfamilie, die saß vor dem Feuer, schürte das Feuer und sie waren natürlich arm, wie die Menschen ja in den Märchen fast immer erstmal arm sind. Und der Bauersmann sagt, sinnierend am Feuer sitzend, ach, es ist so still bei uns. Und es wäre so schön, wenn wir Kinder hätten, in den Häusern nebenan ist es so laut und lustig. Die Frau ergänzt es, bestätigt und sagt, ja, es wäre schön, wenn wir ein Kind hätten und geht noch weiter und sagt, ach, und wenn es... Hauptsache ein Kind. Und wenn es auch ganz klein wäre und winzig wäre, wir hätten es doch von Herzen lieb. Und wie es dann weiter geschieht, nach 7 Monaten bekommt die Frau das Kind, sie freuen sich und lassen es, wie es im Märchen heißt, an nichts fehlen, geben ihm Nahrung und lassen es an nichts fehlen. Und trotzdem wird das Kind nicht größer als ein Daumen, als Daumestick. Aber es schaut verständig aus den Augen, wird im Märchen berichtet und ist behende und alles, was es macht, gelingt dem Kind. Und eines Tages ist der Bauer auf dem Feld bzw. im Wald, schlägt Holz und möchte das Holz abtransportieren und sagt vor sich hin, leise sprechend, sein Sohn ist dabei, sitzt auf einem Strohhalm, der reicht ihm ja als Sitzfläche. Er sinniert und sagt, ach, wenn ich doch jemanden hätte, der mir jetzt den Wagen brächte, um das Holz abzutransportieren. Der kleine Junge hört das, der Daumestick, und ruft, ja Vater, das kann ich doch machen. Der Vater zweifelt die Fähigkeiten des Kindes ein Stück weit an und sagt, ja, schön gesagt, aber du bist zu klein, das schaffst du nicht. Wer soll denn das Pferd führen an den Zügeln? Das sind doch große Tiere. Und der kleine Daumestick sagt, Vater, ich mach das. Ich gehe zur Mutter, die setzt mich ins Ohr des Pferdes und dann führt es mich schon. Er geht zur Mutter, das Pferd wird eingespannt von der Mutter. Die Mutter setzt den Daumestick in das Ohr und der kleine Junge flüstert dem Pferd die Richtung vor. Und sie kommen im Wald an, ohne Scheuen, ohne irgendeinen Makel im Geschirr. Der Vater sieht den Jungen mit dem Pferd ankommen, freut sich und sagt, puh, dass dir das gelungen ist, nimmt den Jungen vom Ohr, setzt ihn auf den Strohhalm. So beginnt das Märchen.
So beginnt das Märchen. Okay. Und Sie sagen immer, in diesem Märchen steckt alles drin, was Kinder von ihren Eltern brauchen. Warum das so ist, warum da alles drin steckt, das erzählen wir gleich. Weil Märchen Kindern gut tun. Unser Thema jetzt in der Sendung Beratung mit Josef Zimmermann, Leiter der katholischen Familienberatung hier in Köln. Josef Zimmermann, Sie haben eben Daumestick erzählt. Ihr aktuelles Lieblingsmärchen. Es kommen ja ganz, ganz viele Eltern zu Ihnen in die Familienberatung und Sie schauen auf die Situation drauf und gucken, was geht da, was knirscht ein bisschen und wo kann man es wieder ölen. Und in diesem Märchen sagen Sie, da steckt alles drin, weshalb Eltern zu mir kommen. Dieses Kind, dieses Daumenstick, bekommt alles, was jedes Kind braucht, um gut groß zu werden. Warum? Was ist in diesem Daumenstick drin?
Wir beginnen damit als allererstes, dass es eine gelingende Paarbeziehung ist. Unabhängig von der Armut. Der Bauer wünscht sich das Kind, die Bäuerin wünscht sich das Kind. Und die treten nicht in Konkurrenz zueinander. Wer ist der bessere Vater, wer ist die bessere Mutter? Später auf dem Feld. Der Bauer sagt, gut, hol den Wagen. Die Mutter zweifelt es nicht an, was der Vater gerade dem Kind zutraut, sondern setzt das Kind ins Ohr. Das heißt, eine einvernehmliche Elternschaft, ich drücke es mal so, eine einvernehmliche Elternschaft, wir Psychologen würden sagen, eine gelingende Triangulation. Das heißt, Mutter, Vater, Kind, denen gelingt es, ihre Rollen gut einzunehmen, ihre Position einzunehmen und sich nicht gegenseitig ausschließen zu wollen.
Die haben Vertrauen zueinander. Die Mutter sagt nicht, oh Gott, das kleine Kind auf dem großen Pferd, sondern die sagt, Vater hat gesagt, okay, dann, also sie haben gegenseitig Vertrauen, dann mache ich das.
Und sie sagt es nicht nur, ich passe mich dem Vater an, sondern im Endeffekt ist ja sie sogar diejenige, die den Jungen hochhebt und reinsetzt. Sie ist die eigentlich Tätige. Der Vater sagt, naja, okay, geh mal zur Mutter. Mhm. Also so. Und es entsteht ein Streit darum, was hast du dem Kind gesagt? Das geht doch gar nicht, wie wir es ja selber im Alltag oft kennen, ob man jetzt dem Kind das Mützchen anziehen soll oder nicht. Das kennt man ja alles. So, das Thema. Also erstmal eine gute Gemeinsamkeit und eine Achtung, vielleicht so eine gegenseitige Achtung und Respekt als Elternteile, wo wir oft erleben, dass das nicht ist, unabhängig, ob Eltern getrennt leben oder nicht. Unabhängig davon. Dann das nächste, direkt aufs Kind bezogen, eine grundsätzliche Freude über das Kind, dass das Kind auf die Welt gekommen ist. Und eine Freude, die sich erhält. Zuerst die grundsätzliche Annahme, wir nehmen es so, wie es ist, egal wie es ist, auch wenn es ganz klein ist. Also das heißt, dass, wenn wir es jetzt mal übertragen, das Kind zeigt heftige Entwicklungsstörungen.
Ja, wir würden sagen, es ist kleinwüchsig und damit schwerstbehindert.
Genau. Mit Förderschule und dergleichen.
Also dieses, wir werden es von Herzen lieb haben, egal wie es auf die Welt kommt. Das ist was, wo ich jetzt mal ernst werden muss, auch wenn wir über Märchen sprechen, was Kindern heute ja schon im Bauch nicht mehr, dieses Vertrauen bekommen sie oft nicht. Das fängt ja oft erst nach der ersten Nackenfaltenmessung an, wenn mit dem Kind alles in Ordnung ist.
Ja, das, ja, wie ist es, genau, Sie sprechen jetzt beispielsweise PID an oder was man vorher diese Amniozentese hatte oder vor alle Untersuchungen, die uns, die sehr zwiespältig sind, einerseits uns beruhigen können, uns in unserer Freude vielleicht sogar unterstützen können, in der Annahme und sagen, ach Gott sei Dank, es ist alles gut und gleichzeitig aber eine Freude schon trüben können von vornherein oder schon Zweifel wecken können.
Und wo das eben nicht mehr ist, wir nehmen es an, wie es ist.
Und wir nehmen es unter Umständen nicht an, wie es ist, sondern hart ausgedrückt sortieren es vorher aus oder müssen, selbst wenn wir es annehmen, müssen Angst haben, dass die Umwelt uns allerdings sehr negativ beurteilt darüber, dass wir einem Kind ein Leben schenken, was doch nicht der Norm entspricht.
Das ist doch heute nicht mehr nötig.
Es ist nicht mehr nötig.
Es ist der Spruch dann.
Also das ist schon der doppelte Zwiespalt, in dem Eltern stecken.
Also, und aber auf Daumestick bekommt das aber. Bekommt das, egal wie klein er ist, er bekommt alles, es fehlt ihm an nichts. Dann kann ein Kind doch groß werden, oder?
Ja, ist die grundsätzliche Bejahung. Und was dann noch weitergeht, die haben dann auch noch Vertrauen in die Entwicklung. Das heißt, die sagen, okay, der ist klein und winzig, aber wir hören, der guckt behend aus den Augen und es gelingt ihm alles. Das zeigt es, wenn ein Kind diese grundsätzliche Annahme erlebt, dann gelingen ihm die Kinder, gelingen ihm die Dinge, beziehungsweise die Eltern schauen mit Freundlichkeit auf das, was dem Kind dort zustößt und gelingt. Es ist ja auch immer eine Frage des Blicks, ob ich schnell schaue, was nicht gelingt. Auch Daumestick werden Sachen nicht gelungen sein. Nein, die Eltern schauen auf das, was dem Kind gelingt und erhalten so ihre Freude. Und ein richtiger Knackpunkt, da soll ein großes Pferdegeschirr in den Wald gebracht werden. Und Daumestick sagt, das mache ich. Viele Elternteile, wahrscheinlich mich eingeschlossen, wir haben es doch schon oft dabei ertappt, einem Kind zu sagen, nee, dazu bist du zu klein. Nee, lass das. Nee, sei vorsichtig. Aus Fürsorge vielleicht, aber auch aus Einschränkung, weil man es nicht groß werden lassen will. Die haben Zutrauen in die Fähigkeit des Kindes und Vertrauen in die Entwicklung. Und dann gelingt's.
Offensichtlich. Weil Märchen Kindern gut tun, unser Thema jetzt in der Sendung Beratung. Weil Märchen Kinder gut tun, unser Thema heute in der Sendung Beratung. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert, Josef Zimmermann, Leiter der katholischen Familienberatung hier in Köln. Das kann ich alles noch sagen, weil ich wollte Ihnen nämlich jetzt eigentlich eine Umfrage vorspielen. Die ist verschwunden, die ist im Computer verschwunden. Das hat mit den Märchen zu tun. Ich glaube, hier hat das jemand Simsalabim gemacht und ist verschwunden. Wir suchen die gleich, das macht aber nichts. Ich frage Sie mal ganz ohne Umfrage, wie Sie Märchen kennengelernt haben.
Klassisch als Kind. Ich glaube auch vorgelesen bekommen, die klassischen Märchen. Also die ist in dem Hausbuch gibt jetzt nicht diese gesammelte Auflage, sondern ausgewählte Märchen. Da habe ich dann kennengelernt Rotkäppchen, Hänsel und Gretel. Ich denke, Wolf und die sieben Geißlein. Das sind so die drei Klassiker, die ich dann kennengelernt habe. Ach nee, dann kam noch der, klar, Froschkönig, Dornröschen, Rapunzel und Schneewittchen. Die kamen dann noch dazu. Also vorgelesen und später selber gelesen.
Selber Märchen gelesen? In welchem Alter?
Ich denke, das war Grundschulzeit, also die ersten, ich glaube, da gab es dann sogar ein Buch in Schreibschrift mit ein paar Märchen, um Schreibschrift schon mal lesen zu können. Also die ersten Leseversuche waren dann zum Teil mit Märchen, die, glaube ich, vereinfacht geschrieben waren. Dann ist es lange, lange Zeit verloren gegangen und dann im Rahmen von Elternschaft wieder wach geworden, Märchen vorzulesen oder zu erzählen.
Wenn man Kindern so einen Horizont, so einen Märchenhorizont ermöglicht, also so bildlich gesprochen, da 10 Märchen hinstellt oder die Figuren hinstellt, wie gehen die damit um?
Ich glaube, jedes Kind, wie ich, bei jeder Geschichte oder auch bei Filmen, also bei jedem Medium, gibt es dann so beliebt und weniger beliebt, also eine Auswahl von beliebt und weniger beliebt. Man kriegt das bei den Kindern mit, dass die bestimmte Geschichten wieder erzählt haben möchten. Jetzt erinnere ich, bei mir war das sogar ein anderes Märchen. Bei mir war es nämlich Ali Baba und die 40 Räuber. Okay. Jetzt erinnere ich mich.
Fremde Welt.
Genau, und mein Bruder, der 3 Jahre älter war, hat mir das dann erzählt. Und ich wollte, dass er es mir immer wieder erzählt. Immer wieder die gleiche Geschichte.
Okay.
Und das ist bei Kindern so, dass die dann, wir kennen es ja auch, wenn Eltern dann mal etwas verändern, weil es ihnen langweilig wird, dass die Kinder dann Protest erheben und sagen, nein, das war aber genau so und du sollst das genauso erzählen, wie du es gestern erzählt hast. Also das Ritualisierte, das immer Wiederkehrende gibt Vertrauen und das Lieblingsmärchen trägt zur Beruhigung bei und zu einer guten Identifikation.
Wie funktioniert das denn? Also wenn Kinder in so eine Märchenwelt eintauchen und sich mal, vielleicht ändert sich das ja auch, sagen wir mal, sich einen Lieblingshelden suchen, bei Ihnen war das Ali Baba. Was passiert da zwischen Ali Baba und der Kinderseele oder dem, also wie funktioniert das, dass das Märchen wirken? Also wenn wir sagen, Märchen tun Kindern gut, wie wirken die denn dann?
Nehmen wir auf die ersten... nehmen wir die ersten kognitiven Ebenen, weil ich die am leichtesten beschreiben kann. Die erste ist, wie wir es auch als anderen Geschichten kennen, dass wir uns mit dem Helden oder dass ich mich mit dem Helden identifiziere und mit dem die ganze Bedrängnis durchmache, also mit dem Alibaba, dass wieder die Räuber da in den Fässern sind und ich mich erfreuen kann an dessen Tricksigkeit, an dessen Pfiffigkeit, wie er das dann, auch wenn das wahnsinnig brutal war, das hat sogar noch einen zusätzlichen Kitzel gemacht, wie er sich da erwehrt und ich mich mit dieser Pfiffigkeit identifizieren kann. Das ist so der direkte Bezug, eine Person zu nehmen, die gewissermaßen für mich steht und die siegreich hervorgeht. Mhm. Das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene ist, dass ich mich mit den Umständen identifizieren kann. Also, dass ich wahrnehmen kann, selbst in sehr bedrängnisvollen Situationen, da sind die 40 Räuber auf dem Hof, haben sich da in den Fässern versteckt und eigentlich ist das ausweglos. Ist doch klar, die kommen raus und schlachten alle ab. Wissend, auch in schlimmsten Zuständen, wie man es dann in dem Sprüchlein kennt, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt ein Lichtlein daher zu erleben, boah, und der findet noch eine Lösung. Und das dann auf sich zu beziehen, okay, also selbst wenn es ganz schwierig ist, man kann noch eine Lösung finden, man kann dann noch gewinnen, man kann noch siegreich strahlend hervorgehen. Das ist so die Ebene, umgehen mit widrigsten Umständen, was in Märchen ja immer beschrieben ist. Die Märchen sind ja nicht glockenhell süß, sondern fangen in der Regel mit schwierigsten Umständen an, die gelöst werden oder die sich auflösen können aufgrund des eigenen Zugetrauens, der eigenen Kraft.
Domradio, die Sendung Beratung, weil Kindermärchen gut tun. Ich habe, Sie haben das gesehen, Josef Zimmer, 33 Mal Simsalabim gesagt. Das war der Schlüssel, denn jetzt können wir die Umfrage hören.
Es war schön, den Geschichten zu lauschen, so die Fantasie sich entwickeln zu lassen. Das Zusammensein mit meinem Opa, der hat mir vor allen Dingen vorgelesen.
Ich habe meiner Tochter aber welche vorgelesen. Also, dass man eine gewisse Nähe hat vor dem Einschlafen, wenn man Ängste hat, gerade kleine Kinder. Und dass das halt ziemlich beruhigt.
Ja, ich habe Märchen vorgelesen bekommen, was sie schön dran fanden. Ja, dass das Gute immer gesiegt hat, ne, und das Schlechte bestraft worden ist.
Also Märchen vorgelesen habe ich schon bekommen. Schön waren Grimms Märchen. Wie das so bei Kindern ist, war spannend. Naja, wenn man größer ist, dann sucht man den wahren Kern.
Ich fand die eigentlich immer grausam. Und ich war jetzt nochmal erstaunt, wie ich die meinen Kindern vorgelesen habe, wie grausam die wirklich sind. Mit Bauchaufschneiden von der Großmutter und so weiter.
Ja, es war einfach sehr persönlich, dass man Märchen vorgelesen bekommen hat. Anders wie heute die Kinder vors Fernsehen zu setzen. Das fand ich so schön.
Ich habe viele Märchen vorgelesen bekommen und so oft, dass ich sie schon auswendig konnte. Ich fand das gemütlich und ich habe viel Zuwendung dabei erfahren und versuche das bei meinen Kindern auch zu machen.
Lass mal die eine Dame mit der Brutalität weg. Das heißt, wir verschieben die in die nächste Stunde. Ansonsten sind es ja unglaublich positive Stimme zu einem Märchen.
Ja, und was das Gemeinsame ist, ist das eine, dass ja die Menschen sagen, anhand eines Helden konnte ich erleben, das Gute gewinnt. Also man kommt durch. Also eine grundsätzliche Botschaft, es gibt Nöte, Konflikte, Mängel, Probleme, aber man kann es schaffen, es kann gelingen, es kann zum guten Ende werden.
Das ist eine von den beiden Ebenen, die Sie eben schon erzählt haben, auf die Frage, wie funktioniert ein Märchen eigentlich in der Kinderseele. Aber es gibt noch eine dritte.
Genau, die dritte Ebene ist die unbewusste Ebene, benenne ich es mal. Die ist in zwei Meinungen eben ausgefaltet worden. Das eine, in dem Moment des Märchenerzählens oder Vorlesens, wo ich gesagt, das ist persönlich, das ist nah, ob der Großvater oder man selber es als Kind dann erlebt hat, zu merken, es entsteht eine Verbindung miteinander. Jenseits dessen, was das reine Wort sagt. Deshalb würde ich empfehlen, Märchen auch Kindern schon vorzulesen oder zu erzählen, Geschichten zu erzählen, wenn man auch denkt, dass das Kind noch gar nichts versteht. Also einem Säugling kann man gut Geschichten erzählen, weil die Stimme wirkt. Und es geht manchmal gar nicht so sehr um den Inhalt, sondern um die Stimme und um die entfaltende Nähe. Und das Unbewusste wurde deutlich im Fragen des Lauschens. Ich lausche und lasse die Fantasie folgen. Und das ist die dritte große Ebene von Märchen, die wir auch nicht erklären und ausdeuten können. Das sind diese wirkmächtigen Bilder, dass plötzlich alle möglichen Dinge anfangen können zu sprechen. Das Brot, der Apfelbaum, dass Dinge geschehen, die sonst überhaupt nicht geschehen können, die uns irrational erscheinen. Das weist darauf hin, dass in uns eine Ebene schlummert, eine unbewusste Ebene, eine transzendente Ebene, eine spirituelle Ebene, welchen Namen wir dem auch immer geben, die wirksam ist, die wir nicht erklären können, aber die wirksam ist, die wir spüren können, wenn der Moment entsteht, dass plötzlich, wie man so schön sagte, ein Engel durchs Zimmer geht, wenn man lauscht, wenn man miteinander sehr nah ist, der Engel jetzt zu Weihnachten durchs Zimmer geht, also man merkt, jetzt geschieht etwas miteinander, was ich nicht erklären kann, was ich nur mehr oder weniger halb bewusst spüren kann, dass das eine und das andere darauf zu vertrauen, dass in mir nicht nur miteinander, sondern dass auch in mir Kräfte ruhen, die wirksam werden können. Das ist in den Märchenbildern drin. Wenn der Dummling in Anführungsstrichen unter die Erde geht und dort auf Teufels Großmutter trifft und dort auf die kleinen Mäuse, die sich nachher zu Prinzessinnen verwandeln, dann kann man einerseits sagen, naja, lustige Fantasie. Nein, das sind die Wirkkräfte, die in mir sind. Da wird das Unbewusste unter dem Boden der Erde wird beschrieben. Diese Kräfte ruhen in dir. Vertraue darauf, auch wenn du sie nicht erklären kannst.
Wenn Sie sagen, diese Ebene wirkt, wenn man diese Geschichten erzählt, könnte das ja, das ist eine Frage an Sie, vielleicht eines der Geheimnisse sein, warum jetzt reihenweise für das Fernsehen Märchen neu verfilmt werden, warum überall im Moment Märchen erscheinen, weil so schön die Kinderbücher sind, die wir heute für die Kinder haben, diese Ebene haben die ganz oft nicht.
Ja, diese eben haben die ganz oft nicht, können die teilweise auch nicht haben, weil Kinderbücher oftmals stärker an die Realität angebunden sind, die auch sinnvoll sind und gut sind. Aber man kann natürlich nicht immer, auch heutzutage kann man nicht immer neue Königsgeschichten erzählen. Das ist mit den Märchen einfach abgegrast. Das Feld ist da bestellt. Das kann ich nicht immer wieder neu
machen.
Aber
ich könnte doch Geschichten erzählen, wo ein Engel durch den Raum geht.
Das kann ich machen. Ich fürchte, dass wir uns da, ja, wir bewegen uns ja in einem sehr, ja, in einem sehr rationalen Zeitalter. Die letzten 130, 140 Jahre mit Beginn der Industrialisierung, mit der extremen Aufwertung der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, die uns einerseits einen hohen Komfort liefern und gleichzeitig das Denken an Geister, Kobolde, jetzt nicht in der esoterischen Form, aber an Wirkkräfte, die wir nicht kontrollieren können, die uns auch Angst machen können. In Märchen sind ja auch viele angstmachende Gestalten drin. Also zeigt uns auch, es gibt auch unbewusste Strebungen, die uns Angst machen können, die gefährlich sind, die wir bändigen müssen, die wir versuchen müssen, zu Guten zu verwandeln. Denn das versuchen wir eigentlich seit langer, langer Zeit über Technik, über Rationalität, über Ablaufpläne und dergleichen zu regeln. Da ist immer weniger Platz in unserer Welt.
Im Domradio die Sendung Beratung, heute zum Thema, weil Märchen Kindern gut tun, Josef Zimmermann von der katholischen Familienberatung in Köln. Sie haben eben schon ein bisschen erzählt, was in Märchen alles los ist, wenn zum Beispiel Ali Baba und die 40 Räuber da erscheinen. Und da ist ja meistens eine Menge los. Also meistens versuchen die Hauptpersonen ja auf unterschiedlichen Wegen zu einem Ziel zu kommen. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele für. Ich habe eins rausgesucht. Nehmen wir mal Goldmarie und Pechmarie.
Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück und wusste nicht, was es anfangen sollte. Und in seiner Herzensangst sprang es in den Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Es verlor die Besinnung, und als es erwachte und wieder zu sich kam, war es auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und viel tausend Blumen standen. Auf dieser Wiese ging es fort und kam zu einem Backofen, der war voller Brot. Das Brot aber rief: »Ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenn ich. Ich bin schon längst ausgebacken.« Da trat es herzu und holte mit dem Brotschieber alles nacheinander heraus.
Josef Zimmermann, das hätte man anders entscheiden können. Man hätte nicht mit dem Brotschieber alles nacheinander herausholen müssen. Das Märchen geht ja auch weiter. Die Pechmarie macht das ja auch nicht. Warum macht die Goldmarie das?
Die Goldmarie macht das, nein, nicht weil sie, sondern Goldmarie ist der Mensch, dem der Wert der Hilfsbereitschaft, der Achtsamkeit, ich sag mal lieber die Achtsamkeit, ein sehr, sehr hoher Wert ist. Und die Achtsamkeit beschränkt sich nicht nur auf die eigene Person, nicht nur auf den Mitmenschen, sondern auf die Natur, auf die ganze Umwelt, auf das Umfeld. Und dadurch wird sie auch in die Geheimnisse der Natur eingeweiht. Sie traut sich, in den Brunnen zu springen. Sie traut sich, also sich ins Unbewusste, aber auch in die völlige Natur zu begeben, wacht auf der Wiese auf und achtet auf die Dinge, die drumherum sind und bekommt über die auch Hilfe. Die Peschmarie hingegen, jetzt bin ich mir etwas frech, ist die eigentlich die moderne Vertreterin, ist eigentlich ein Kind unserer Zeit, auf Rationalität, Gewinnmaximierung gerichtete Person, die sagt, naja, ich mache, was soll ich, sprechende Brote, so ein Unsinn, die bringen mir nichts fürs Leben, es geht um was Wichtiges, es geht um G8, es geht um Abitur und es geht um ein ordentliches Studium, was soll ich hier mit einem sprechenden Brot anfangen, das ist was für kleine Kinder.
Ich will Gold, ich will nicht Brot.
Ja, ich will Gold. Gut, das ist ja dann, bei uns ist es mit einer Schulbildung verbunden.
Ja, aber deswegen, ich fasse die Sache nochmal, ne? Für uns ist das eben dieses Gold, ist bei uns G8 und das Abitur und all das.
Oder man kann auch sagen, dass eigentlich könnte man ja sagen, Goldmarie lässt sich ablenken, ist ein abgelenktes Kind. Das geht dann den Sachen nach, die sich im Moment da bieten auf der weiten Wiese. Es geht den Blumen nach, es geht dann dem Brot nach, vielleicht nachher noch dem Apfelbaum, der ruft. Mhm. Also es ist auch kein sehr zielstrebiges Kind. Könnte man negativ sehen, sondern es lässt sich von den Dingen ablenken und richtet seine Aufmerksamkeit darauf und vielleicht nicht auf die in Anführungsstrichen uns wesentlich erscheinenden Dingen, nämlich schnell zu einer gewissen Macht und einem gewissen Ruhm zu kommen. Also das ist eigentlich ein Loblied auf den Wert der Achtsamkeit, auf den Wert des rechten Tuns, auch der Friedfertigkeit. Ein Loblied auf Gerechtigkeit, also allem gerecht zu werden und nichts links liegen zu lassen, auch dem kleinsten Ding noch Achtung zu schenken, Aufmerksamkeit zu schenken und auch ein Loblied auf verstärkt, kriegen wir es in anderen Märchen, mich auf die Wahrheit, ist auch noch ein wichtiger Wert in Märchen. Beim Froschkönig bekommen wir es mit, der König, der fordert, bleib bei der Wahrheit, Kind. Und du hast dem etwas versprochen und das ist zu halten, Gerechtigkeit und Wahrheit.
Wenn wir sagen, weil Märchen Kindern gut tun, dann ist es vielleicht an der Stelle ein bisschen heikel, oder nicht? Also wenn ich, das könnte ja total moralisierend sein. Es gibt die Lichtgestalt, die Goldmarie, die immer alles richtig macht und es gibt die, naja, den Schatten, die Pechmarie, die immer alles falsch macht. Also das könnte ja moralisch für so ein Kind, für ein Kind, was das hört, rüberkommen und sagen, ja, ich muss immer die Spülmaschine ausräumen, ich muss immer brav sein.
Ich bin das Aschenputtel zu Hause.
Genau.
Ja.
Und niemand sonst auf der Welt muss sowas Schreckliches wie Spülmaschine ausräumen machen.
Ja. Ich meine, das Gute ist, auch das Kind kann ja dann die Moral auf seiner Seite sehen und sagen, okay, vielleicht werde ich irgendwann mal dafür belohnt und irgendwann komme ich hier raus und ich kann mich irgendwann auf den Weg machen und meine Dinge finden. Was ja auch in den Märchen immer benannt ist, beispielsweise beim Däumling, bei aller herrlichen Bezogenheit, geht der Junge aus der Welt hinaus und sagt, Eltern, es ist Zeit, dass ich gehe. Und die Eltern, weil sie wissen, wir sind gut bezogen, können wir unser Kind gut gehen lassen und sagen, okay, du hast Courage im Leib, wir lassen dich gehen. Und sie geben ihm sogar noch ein kleines Schwert aus einer Stopfnadel gebastelt her. Aber nochmal zurück zum Aschenputtel oder zu den Licht- und Schattengestalten. Mhm. Einerseits erscheint uns das trivial und oft kennen wir das ja auch als übliches Strickmuster in einfachen, billigen Geschichten oder Filmen. Worum es da aber geht, ist, dass diese Figuren, die alle auftauchen, sind alle Figuren in unserer eigenen Person. Das sind eigene Anteile. Auch das Brot, was ruft, ist ein Anteil von uns. Also achtsam zu sein, was vielleicht noch in uns wirksam werden möchte, was vielleicht gerade zur Reifung ansteht, was gepflückt werden sollte, darauf zu achten. Das sind Bilder, die wir nicht direkt verstehen, kognitiv. Wir bleiben in der Geschichte, da ist das Brot, da ist der Apfel, da ist die Böse, ist die Gute. Aber unbewusst wirkt es, indem es nämlich all das, was in uns ist, aufzählt, aufstellt und in Beziehung zueinander setzt und uns auf der unbewussten Ebene verdeutlicht, es gibt viele Seiten in dir. Es gibt die Gute, die achtsam sein möchte, achtsam sein kann, also ermutigend auch achtsam sein kann. Und es gibt natürlich die Seite, die der moderne Mensch in Hetze ist, auf Gewinnstreben gerichtet ist, alles möglichst schnell haben kann und haben will und nicht besonders achtsam umgeht. Und die beiden Seiten gilt es ins Verhältnis zueinander zu bringen und die eine Seite zu füttern und die andere Seite versuchen, etwas beiseite zu stellen.
Weil Märchen Kindern gut tun, unser Thema jetzt heute in der Beratung, Josef Zimmermann. Das ist eine These, die wir aufstellen, die nicht von allen Menschen und allen Erwachsenen geteilt wird, dass Märchen Kindern gut tun. In der Umfrage kam das, wie brutal ist das denn, den Bauch aufzuschneiden und da Zicklein rauszuholen und sowas. Und wenn man das mal so hinhört, dann sind Märchen ja durchaus auch brutal. Zum Beispiel in diesem unglaublich bekannten Märchen.
Als 4 Wochen herum waren und Hänsel immer mager blieb, da überkam sie die Ungeduld und sie wollte nicht länger warten.
Heda, Gretel, rief sie dem Mädchen zu, sei flink und trag Wasser. Hänsel mag fett oder mager sein, morgen will ich ihn schlachten und kochen.
Ach, wie jammerte das arme Schwesterchen, als es das Wasser tragen musste, und wie flossen ihm die Tränen über die Backen herunter. Lieber Gott, hilf uns doch, rief sie aus, hätten uns nur die wilden Tiere im Wald gefressen, so wären wir doch zusammengestorben.
Ah, spar nur dein Geblärre, sagte die Alte, es hilft dir alles nichts.
Es hilft dir alles nichts. Fein, ich stelle mir gerade so ein 3-jähriges Kind vor, was das hört. Spar dir dein Geplärre.
Nun, das hören Kinder ja manchmal auch so. Und das Wichtige ist ja, dass das gerahmt ist in einer Geschichte eines guten Ausgangs, eines diese schlimme Zeit, diese schlimme Not zu überwinden. Und ich bin heilfroh, dass in den Märchen die Brutalität eine Rolle spielt. Ich nehme mal lieber den Begriff die Aggression, die zerstörerische Seite, die wir in der Welt und die wir auch in uns haben, dass die dort aufgegriffen wird und integriert wird, das heißt weiterentwickelt wird. Aus 3 Gründen. Das erste, die Geschichten, die wir manchmal lesen, wo das völlig ausgespart ist, oder im Kinofilm, wenn ich mal einen kleinen Eisbären bedenke, die sind pottlangweilig, wenn da keine Aggression eine Rolle spielt. Und wir finden uns nicht darin wieder, sondern wir fühlen uns eher verkitscht, weil wir vielschichtiger sind als Menschen.
Es macht aber ja selbst Disney, dass im Bambi irgendein Feind auftaucht.
Ja, selbst da taucht der Feind auf.
Oder auch Kitsch as Kitsch Can.
Oder auch im Dschungelbuch, auch da, wobei das nebenher gesagt über eine perfekte Elternschaft erzählt, das Dschungelbuch. Balu und, wie heißt jetzt der Panther?
Bagheera
und Balu sind perfekte Eltern. Balu verkörpert den mütterlichen Teil und Bagheera den väterlichen. Er sagt, also wenn du gehst, dann hau doch ab, du nervst mich ja eh jetzt. Also so, das ist noch der Subtext da drin. Aber zurück zur Brutalität. Zum einen spielten sich in den Märchen auch die Realität ab. In der Zeit, wo diese Märchen zumindest aufgeschrieben wurden und viel früher, herrschten Hungersnöte, wie bei Hänsel und Gretel. Da wurden Kinder ausgesetzt, da wussten Eltern nicht, wie kriegen wir unsere Kinder durch, und 2 von uns können vielleicht überleben, aber die Kinder kriegen wir nicht durch, also was machen wir jetzt? Wir kennen es aus der griechischen Mythologie, Aussetzungen in Not. 30-jähriger Krieg, 1618-1840, Pest, 1618-1840, ein Drittel der deutschen Bevölkerung ausgerottet, brutalst ermordet, gefoltert. Ein traumatisiertes Volk blieb zurück. Natürlich schlägt sich das in Märchen nieder, also diese Realitätsebene. Und wie versucht wird, da durchzukommen, den Glauben ans Gute zu behalten, das spiegelt sich da in den Märchen wieder. Und das können wir auch für uns in schwierigen Situationen anerkennen und wahrnehmen. Ja, wir versuchen, Vertrauen zu uns zu haben. Wir versuchen, gerecht zu bleiben. Wir versuchen, menschlich zu bleiben. Wir versuchen, unsere Bindungen zu halten in aller Not, im Vertrauen darauf, dass es gut ausgeht, wie auch immer, dass es gut ausgeht.
Ist das auch ein Beispiel dafür? Sie haben eben gesagt, man muss Märchen auch so lesen, dass die handelnden Personen alle in uns stattfinden.
Das ist der dritte Teil. Kommt noch kurz vor, okay. Auch Gewalt und Missbrauch spielt in Menschen eine Rolle, was wir bis heute kennen. Allerlei Rau. Der Vater möchte sein Kind missbrauchen. Es wird anders dargestellt. Der König möchte sie heiraten. Aber was damit gemeint ist, wissen wir. Das Mädchen muss fliehen, versucht dieser brutalen, zerstörerischen, väterlichen Macht zu entkommen. Das ist hochaktuell. Aber jetzt zu der dritten Ebene. Das ist noch der Subtext in den Märchen, der tiefenpsychologische Teil, dass es darum geht, die Hexe in uns, die da gierig ist, das kennt jedes Kind, gierig sein, alles schnell haben wollen, den Kuchen für sich alleine haben, das Spiel für sich alleine haben, keinen mitspielen lassen wollen, alles schnell sofort haben wollen, das kennen Säuglinge von Beginn der Welt, und Eltern sind damit konfrontiert, dass sie unter Umständen dieses Kleinkind auch aggressiv erleben, im Fordern als Säugling oder im Fordern jetzt sofort oder ich will das haben, alles meins. Das kennen wir doch. Und damit einen Umgang finden und Kindern ein Bild zu geben, Bilder zu geben davon, wie man mit den Seiten jenseits der Moral, des Moralisierens umgehen kann, anzuerkennen, es gibt diese Seite in mir, es gibt den Teufel in mir, es gibt die Hexe in mir, es gibt auch das Feuer in mir, die feurige Wut, das Rumpelstilzchen gibt es auch in mir. erstmal anzuerkennen, das gehört mit zur Märchenwelt, das gehört mit zur Welt, ich darf es anerkennen. Es spielt eine wichtige Rolle, ohne das wäre das Leben langweilig. Aber der nächste Teil, wie kann ich die Seiten stärken, die dem etwas Einhalt gebieten? Wie kann ich die Seiten stärken, also die Friedfertige, die mir Zutrauende, egal wie klein ich bin, wie ängstlich ich bin, ich kann es schaffen, diese Seite, die mir manchmal meine Neid, meine Neidgefühle, meine Gier, kann ich vielleicht vermindern, indem ich die anderen Seiten stärke oder zumindest darauf vertraue. Oder, das letzte Märchen noch, Hans, mein Igel, mit den Seiten, die mir Ausstoßung, die mich ungestalt, damit unter denen ich selber leide, darauf zu vertrauen, die Liebe kann mich vielleicht erlösen.
Im Domradio in der Sendung Beratung heute das Thema, weil Märchen Kindern gut tun. Josef Zimmermann, das ist ja eine steile These, die wir hier formulieren und die auch nicht von allen geteilt wird. Die Kollegin Susanne Becker-Oberti, die vorher moderiert hat, die hat gesagt, also ich habe als Kind schon keine Märchen gemocht. Eigentlich habe ich sie sogar gehasst und ich will sie meinen Kindern nicht vorlesen. Ich bin froh, dass die einmal im Monat im Kindergarten eine Märchenerzählerin haben. Was ist denn mit den Eltern, die sagen, ich mag ja sein, dass irgendwas daran den Kindern gut tut, aber ich hasse Märchen?
Da gibt es auch gute Gründe zu und es ist auch wichtig, dass wir jetzt da kein Dogma draus machen. Also umgekehrt im Sinne von Eltern, die Kindern keine Märchen vorlesen müssen, ans Jugendamt gemeldet werden, dass man nicht umgekehrt so ist oder die tun oder die vorenthalten ihren Kindern wesentliche Dinge des Lebens. Da sollte man tunis vor aufpassen.
Das wäre doch gut, man könnte das, Deutschland will doch immer alles regeln. Bei den U's, jedes Mal wird abgehakt, ein neues Märchen muss das Kind erzählen.
Über welche Märchen das Kind schon kann. Ja, es gibt eine Intelligenzuntersuchung, also die klassischen Intelligenz. Da sind bei dem Rahmen von Fertigkeiten wird auch geprüft, welche Märchen das Kind schon kann. So, da wird dann ein bisschen was, auch der Bildungsstand des Kindes mit verbunden. Nee, das wäre verkehrt. Das Märchen ist ein Medium, Themen von Umgang mit den eigenen schwierigen Gefühlen, mit Gut, Böse, mit dem Vertrauen in Leben, mit dem Vertrauen in Entwicklung, mit dem Zutrauen auf die eigene Kraft, auch wenn ich jämmerliches kleines Kind von 2,5 klein und mich unfähig fühle, verglichen mit den Erwachsenen. Das Vertrauen auf die Verwandlung, dass ich mich im Laufe meines Lebens mehrfach verwandeln kann, wie die Märchen Hans, mein Igel, Froschkönig, die gehen alle um Verwandlung, darauf zu vertrauen. Das sind die Themen, die in Märchen sind. Die kann ich auch anders vermitteln. Natürlich, ohne dass ich vorlese und ohne dass ich sage, oh Gott sei Dank kommt eine Märchenmutter oder eine Märchenoma, die dem Kind das dann vermittelt. Weil es gibt auch andere Formen, Verwandlung zu zelebrieren. Das habe ich in Riten, das habe ich in meinem eigenen Leben, wenn ein Kind mitbekommt, dass ich als Elternteil lebendig bleibe, dass ein Kind sieht am Vorbild der Eltern, das ist immer noch das wichtigste Medium, das Vorbild der Eltern, dass Eltern Dinge, die sie gestern noch vielleicht noch durchsetzen wollten, drüber nachdenken und feststellen, nee, das ist nicht gut, ich gerecht wäre anders. Mhm. Oder dass Eltern mit 45, 50, wenn die Kinder vielleicht langsam aus dem Haus gehen, oder mit 60 neue Dinge anfassen, sich verwandeln können. Mhm. Daran bekommen Kinder oder Menschen noch mit, aha, das Leben ist ein Verwandlungsprozess, das Märchen bietet Bilder dafür. Aber im realen Leben können wir das doch an jeder Stelle erfahren, wenn wir aufmerksam sind.
Wenn wir aufmerksam sind auf diese Verwandlung und auf das, was Märchen auch transportieren.
Das, was Märchen transportieren, uns aber auch in der Realität entgegenkommt an Verwandlungsprozessen. Die Natur kann uns da ein Beispiel für geben, die vier Jahreszeiten zu sehen, wie die Dinge wie wachsen und entstehen. In unserem christlichen Ritus, jetzt Weihnachten.
Wollte ich gerade sagen, möglicherweise sogar Weihnachten?
Ja, Weihnachten, Ostern sind die klassischen, wenn man es auf der seelischen Unbewusstsein nimmt, die klassischen Feste, in denen Verwandlung rituell gefeiert wird.
In denen Geschichten erzählt werden mit starken Bildern. Da kommt ein Kind in die Welt.
Kind in die Welt, ein Stern, das heißt, das Licht kommt in die Welt. Ostern, tiefste Dunkelheit, auch vertont von Mendelssohn, Wächter, wann wird's Licht? Und dann kommt das Licht der Auferstehung, also die der Karsamstagsübergang. Alles Verwandlungsgeschichten in Anführungsstrichen. Also Märchen sind eine Möglichkeit, das darzustellen, das zu bebildern. Wir haben viele, viele andere. Von daher, wenn Eltern sich da grämen und sagen, ach nein, ich mache das nicht, ist das völlig in Ordnung. Abgesehen davon würde ich allerdings schon sagen, mit Kindern vorlesen, mit Kindern einen Abendritus gestalten. Ob jetzt spielen oder zusammen vorlesen oder vielleicht sogar zusammen vorm Fernseher sitzen, ist auch nicht verwerflich. Es geht darum, etwas Gemeinsames zu tun.
Im Domradio die Sendung Beratung, weil Märchen Kindern gut tun, Josef Zimmermann. Jetzt haben wir so viel gesagt, dass Märchen Kindern gut tun, dass ich Sie jetzt gerne fragen möchte. Wir haben die Weihnachtszeit vor uns mit viel freier Zeit. Da laufen im Moment viele Neuverfilmungen von Märchen. Das liegt natürlich daran oder auch daran, dass Grimms Märchen 200 Jahre alt werden. Aber wenn ich auf die viele freie Zeit gucke und auf all das, was Sie Positives über Märchen gesagt haben, ist es ja vielleicht eine schöne Idee, zusammen mit Kindern beim Warten aufs Christkind ein Märchen anzugucken, aber vielleicht ja auch ein Märchen zu erzählen?
Ja, das Erzählte ist persönlicher, klar. Mhm. Wobei ich die körperliche Nähe zum Kind natürlich auch vom Fernseher schenken kann. Also ich sehe auch gerne fern. Also ich bin ja nicht nur ein Märchenfan, sondern sehe auch unheimlich gerne Filme und kann das durchaus auch als einen Familienbezug sehen. Also da gemeinsam was zu gucken. Und man muss nicht immer die ganze Zeit darüber reden, sondern die gemeinsame Nähe, das Zusammensitzen, die körperliche Nähe wirkt auch, kann auch beim Fernsehen wirken.
Da läuft aber jetzt ja sowas wie Aschenputtel und Schneewittchen. Das, finde ich, hat jetzt nicht so wahnsinnig viel mit Weihnachten zu tun. Sie mögen doch Märchen und kennen so viele. Kennen Sie eins, wo Sie denken, die Stimmung, das Thema, das passt zu Weihnachten?
Gut, Aschenputtel und, na gut, es geht immer um Verwandlung. Doch, eins, es ist, das, was wir, glaube ich, auch alle kennen, was ja eher traurig ist, ist das Sterntaler.
Sterntaler.
Okay. Könnte man, glaube ich, aber auch mit Ostern, also mit dieser Übergangszeit von der Dunkelheit ins Licht kommen. Ich glaube eher so, könnte Weihnachten Ostern sein. Das Mädchen, was da sein letztes Hemd hergibt, in der Kälte steht und dann mit einer sehr christlichen Botschaft versehen erlöst wird und Goldtaler, die Sterne Goldtalerin, dann fällt natürlich der Stern von Bethlehem ein. Der funkelt und leuchtet und das Mädchen da von den Sterntalern belohnt wird. Die Geburt des Kindes, des Christuskindes fällt einem ein. Der erleuchtete Stall, das sind die Assoziationen, die mit Sterntalern zu tun haben. Obwohl man sich natürlich bedenkt, dass wahrscheinlich das Kind gestorben ist in der Kälte.
Wie ist es denn mit so einem Märchen, was Sie am Anfang erzählt haben? Daumen ist dick, also wo so ein Kind in die Welt kommt und es wird freudig aufgenommen und Sie haben gesagt, da ist so viel positive Elternschaft drin, also wenn man Weihnachten zum Anlass nimmt, so ein Märchen zu erzählen?
Ja, genau, man muss nicht jetzt ein gezielt weihnachtliches Märchen, weil wie gesagt, in allen Märchen steckt die Weihnachtsbotschaft drin, habe Vertrauen, trau dir etwas zu, bleib authentisch, also Jesus nachfolge, vertrau auf das, was Gott dir mitgegeben hat an Talenten, setze sie ein, bleib auch achtsam damit, stell die nicht unter den Scheffel und vertraue auf die Verwandlung, vertraue darauf, dass auch bei Not, bei den eigenen schwierigen Gefühlen, die einen umstellen können, wie ich eben ja schon meinte, Ehrgeiz, Neid, Missgunst, also diese sieben innerlichen Todsünden, die ja beschrieben werden, ich meine, auf meine Tugenden vertrauen kann, die mir auch mitgegeben worden sind, die wieder geboren werden können. Da kann ich jedes Märchen zu Weihnachten nehmen und muss. Ich kann auch die sieben Geißlein nehmen. Auch da ist ein kleines Kind in einer Art Krippe geschützt, nämlich im Urkasten.
Im Urkasten, okay. Also ich glaube, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Hauptsache, die Erwachsenen mögen die Geschichte und erzählen sie dann wirklich. Vielleicht eine Idee fürs Warten aufs Christkind. Josef Zimmermann, ich danke Ihnen, dass Sie uns als Märchenfan von den Märchen erzählt haben. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben und vielleicht war ja irgendeine Inspiration dabei, dass Sie Märchen auch nochmal neu angucken und vielleicht, wenn Sie sie gar nicht einem Kind vorlesen, an Weihnachten selber nochmal ein altes Märchenbuch in die Hand nehmen. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Angela Krumpen.